Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Das ist ein schönes Lied, denn meine Gnade reicht so weit der Himmel ist. Wie wir heute Morgen schon gehört haben, aus Argentinien, Bolivien, Moldawien. Deine Gnade reicht so weit der Himmel ist. Auch bei uns heute Morgen will der Herr mit seiner Gnade da sein. Ich möchte nochmal sagen, ich heiße Reinhard Grammlich, ich arbeite beim Neuen Land. Wir sind mit unserer Familie hier in der Gemeinde. Vielleicht ist jemand nicht so oft hier oder neu hier, dass ihr auch wisst, wer ich bin. Und unter der Woche bin ich am Bauwagen unter der Raschplatz-Hochstraße. Und da sind wir da für die Menschen von der Drogenszene. Und heute bin ich eingeteilt für die Predigt aus dem 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 1 bis 11. David hat schon angekündigt, ein bisschen worum es geht. Ihr dürft gerne aufschlagen, mitlesen, mitdenken. Ich wage mal noch eine gefährliche Aussage. Ich habe ja öfter mal in unseren Gemeindegesprächen manchmal angeregt, dass wir uns auch korrigieren in dem, was wir sagen, lehren, predigen. Und jetzt stehe ich heute Morgen hier vorne. Also wer hinterher Dinge anzumerken hat, sei es zu lang, zu undeutlich, zu leise, zu schwäbisch, aber vor allem auch natürlich inhaltlich, um was es geht, vielleicht was gefehlt hat oder was daneben war. Ich sage, es ist jetzt eine gefährliche Aussage, aber ich möchte euch eigentlich gewinnen, mitzudenken. Lest selber das Wort, denkt mit, hört auf Gottes Wort, bewegt's. Vielleicht habt ihr es ja auch schon voraus gelesen, der Text ist ja schon vorgegeben gewesen in den Einladungszetteln. Ich lese jetzt ab Kapitel 5 im 1. Thessalonicher Brief. Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch Brüdern nicht zu schreiben. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen. Wie die Wehen eine schwangere Frau. Und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die wir dem Tag angehören, sollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr es tut. Herr Jesus, möchte ich nochmal auch bitten heute Morgen, dass du uns hilfst, dein Wort zu verstehen. Auch heute Morgen in unserer Situation hier in Hannover, in unserem Alltag, wo wir herkommen, wo wir die Woche hingehen, dass du uns ermutigst und ausrichtest und zurechtbringst, dass wir auf dich schauen und dein Heil wirklich auch neu unsere Herzen heil macht und du groß wirst. Amen. Ja, diesen Text, wir haben schon gehört vom Tag des Herrn. Ich möchte anfangen, ich gehe immer so ein bisschen durch. Es ist vielleicht leichter mitzukommen, ab Vers 1. Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch Brüdern nicht zu schreiben. Ich möchte eine Stelle lesen aus der Apostelgeschichte 1, Vers 7 dazu. Man könnte ja jetzt bei diesem Vers denken, entweder sie wussten alles über die Zeiten, deshalb muss man nichts schreiben, oder es ist nicht so wichtig, oder was auch immer. Jedenfalls in der Apostelgeschichte 1, Vers 7, da lesen wir, Er sprach aber zu ihnen, also die Jünger haben auch gefragt, davor Vers 6 vielleicht, da fragten ihn Die, welche zusammengekommen waren und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Vielleicht haben sie sich darauf bezogen, der Paulus, dass die Zeiten und Zeitpunkte dem Herrn, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Und das ist ja auch eine spannende Frage. Wir leben in Zeiten und versuchen, Dinge einzuordnen, zu verstehen. Die Schrift fordert ja letztlich auch dazu auf. Aber hier schreibt er, es ist nicht wichtig, braucht man euch nicht zu schreiben. Vielleicht waren einige letzten Sonntag da, da haben die Predigt mitgehört, da ging es ja um das Thema der Entrückung, beziehungsweise die Thessalonicher. Ich habe nochmal nachgedacht, die junge Gemeinde haben wir öfter gehört. Also junge Gemeinde heißt eigentlich auch, Menschen sind frisch zum Glauben gekommen, sind wach geworden, erweckt worden und haben Jesus kennengelernt und haben gemerkt, das Leben, das wir bisher gelebt haben, das ist nicht das Leben gewesen. Aus Not raus, aber auch erweckt zu einem sinnvollen Leben, zu einem hoffnungsvollen Leben, ein Leben in Hoffnung. Also es wäre bestimmt für uns alle schön gewesen, bei den Thessalonichern dabei gewesen zu sein, abgesehen davon, dass es wohl Verfolgungszeit war, aber trotzdem war da eine Gemeinde, die erweckt war. Und vielleicht war es ja auch gut so. Besser vielleicht in Verfolgung zu sein und lebendig bei Jesus zu sein, als nicht verfolgt und irgendwie lasch zu sein. Jedenfalls hatten die so mit dem Herrn Jesus gerechnet, dass der wiederkommt. Und das wird ja deutlich. Im 2. Thessalonicher wird es ja nochmal aufgegriffen, da ging ein Brief rum, wo gedacht wurde, die Entrückung ist gewesen, sie hätten die verpasst. Aber der letzten Sonntag war ja das Thema, sie sind hier, einige sind gestorben, die gläubig waren. Und dann musste der Paulus erklären, was los ist. So waren die in der Erwartung des Herrn gewesen, dass sie gedacht haben, wir alle werden den Herrn erleben, wie der kommt. Die Frage des Todes war denen fast schon gar nicht mehr da gewesen wahrscheinlich. So ähnlich könnte man das verstanden haben, weil er musste ihnen erklären, dass die Toten zuerst auferstehen und dann die, die wir leben, mit dem Herrn entrückt werden. So haben die mit dem Herrn Jesus gelebt. Das sind Thessalonicher gewesen. Und dann kommt Paulus hier und sagt, von den Zeitpunkten brauchen wir euch nicht zu schreiben, also ihr wisst jetzt, ihr verpasst nichts, ihr seid dabei, die Toten auch, die werden die alle, die mit Christus gelebt haben, die Jesus ihr Leben anvertraut haben, die bei Jesus Vergebung gesucht haben und ihr Leben, ihre Herzen aufgemacht haben, dass der Herr Jesus in ihren Herzen regieren kann, die werden auferstehen. Die leben und ich werde euch mitnehmen. Und dann kommt in Vers 2, denn ihr wisst ja genau, und jetzt erst braucht ihr nicht wissen, ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Und jetzt ist das ein großes Thema vielleicht, der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Ich versuche jetzt mal Zephania aufzuschlagen, ein paar Verse lesen. Ihr könnt gerne mit aufschlagen, man findet ihn nicht so einfach. Der ist zwischen Habakuk, habe ich gemerkt, und Haggai. Man muss ein bisschen durchsuchen in den kleinen Propheten. Ich erzähle nur ein bisschen, dann könnt ihr schon mal suchen. Zephania, Kapitel 1. Aber der Tag des Herrn, wie ein Dieb in der Nacht, plötzlich ist er da. Also wir hatten das manchmal manchmal zum Glück nicht so oft, aber trotzdem auch nicht ganz selten, aber doch auch nicht so oft, dass bei uns im Bistro eingebrochen wurde. Jetzt gibt es bei uns nicht so viel zu holen, aber wir haben die Kundschaft da, die manchmal auf der Suche nach Geld ist, Drogenabhängige, und wenn man irgendwo was kriegen kann, versucht man es halt zu kriegen. Das ist jetzt schon wieder ein Verdacht, das könnte einer gewesen sein. Das ist genau das Problem. Also bei Dieben Nacht, man kommt morgens ins Bistro und es sieht aus, nicht so wie sonst. Und du kannst da den Tag des Bistro nicht aufmachen. Da muss man erstmal alles durcheinander. Und dann sucht man die Wertsachen, die nicht mehr da sind und was alles, wo es nicht viel gibt. Und dann geht das Kopfkino los, wer war es und wie und was könnte sein. Man wird überrascht. Man kommt in den Zustand und kommt wohin und da ist es eine Situation da und denkt, muss nicht eingestellt. Unerwartet, plötzlich. Man weiß zwar, es gibt Diebstahl und Klauen, aber plötzlich bist du selber betroffen und dann musst du irgendwie gucken, wie du da klarkommst. Total überrascht. Plötzlich, unerwartet. Wie ein Dieb in der Nacht. Und so kommt der Tag. Ich habe auch nochmal nachgedacht. Ich habe jetzt öfter mal so Mails gekriegt. Save the date. Also plan den Termin ein. Sichere den Tag oder so. Save the date. Na, ich kann jetzt gar nicht so ganz gut Englisch. Aber jedenfalls, dann kriegst du so eine Einladung zu so einem Tag und denkst, gehöre ich dazu? Will ich dahin? Und versucht man das abzuhalten. Aber dann muss man den Tag entweder zusagen, absagen und dann festmachen. Dann stellt man sich auf diesen Tag ein. Save the date. Also dieser Tag, der kommt, der ist sicher. Wie ein Dieb in der Nacht, nur nicht wenn. Und mein russischer Kollege, der hat mir erklärt, im Russischen wohl gibt es dieses Wort Termin, gibt es gar nicht. Also wir Deutsche, wir sind immer ganz genau. Aber im Russischen ist es vielleicht ein bisschen leichter zu verstehen. Man muss sich auf einen Tag einstellen, der dann irgendwie wann kommt und der könnte sein oder... Naja, aber jedenfalls ist das mit dem Merken, mit den Zeiten ist es so ein bisschen nicht so ganz einfach. Aber jedenfalls, der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Keiner von uns weiß genau wann. Allein der Vater weiß, wann er kommt. Und jetzt lese ich mit uns in Zephania Kapitel 1, wenn ihr es gefunden habt und wer es gefunden hat oder mitlesen will, ab Vers 1. Das Wort des Herrn, des Zephania, erging dem Sohn Kutschis, des Sohnes Gedalias, des Sohnes Amarias, des Sohnes Hiskias, in den Tagen Josias, des Sohnes Amons, des Königs von Juda. Ich will alles vom Erdboden gänzlich wegraffen, spricht der Herr. Ich will wegraffen Menschen und Vieh, ich will wegraffen die Vögel des Himmels, die Fische im Meer und die Ärgernisse mitsamt den Gottlosen. Und ich will die Menschen vom Erdboden vertilgen, spricht der Herr. Ich will meine Hand ausstrecken gegen Juda und gegen alle Bewohner von Israel, Jerusalem, und will von diesem Ort den Überrest des Baal-Kultus ausrotten, den Namen der Götzendiener samt den Priestern. Auch die, welche auf den Dächern das Heer des Himmels anbeten, samt denen, die den Herrn anbeten und bei ihm schwören, zugleich aber auch bei ihrem König schwören. Und die, welche abweichen von der Nachfolge des Herrn und weder den Herrn suchen noch nach ihm fragen, seid still vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, denn nahe ist der Tag des Herrn. Das sind schon gewaltige Worte. Welche abweichen von der Nachfolge des Herrn und weder den Herrn suchen, noch nach dem Herrn fragen. Ich denke, das muss uns bewegen, in der Nachfolge zu bleiben und den Herrn zu suchen und den Herrn zu fragen. In unserem kleinen Alltag, mit unseren Entscheidungen, beruflich, wie verbringen wir den Tag, wo machen wir Urlaub und wirklich das Leben und gerade auch besonders, wenn wir merken, wir sind nicht, wo geht's weiter, wirklich den Herrn zu suchen und nach ihm zu sagen, fragen und still zu sein vor dem Angesicht Gottes. Ich überspringe jetzt ein paar Verse, dann geht es weiter in den Vers 14. Nahe ist der große Tag des Herrn. Er ist nahe und sehr rasch kommt er herbei. Horch, der Tag des Herrn, bitter schreit dort auf der Held. Ein Tag des Zorns ist der Tag, ein Tag der Angst und der Bedrängnis, ein Tag des Ruins und der Zerstörung, ein Tag der Finsternis und des Dunkels, ein Tag des Gewölks und des Wolkendunkels, ein Tag des Schafvorschalls und des Alarmblasens gegen die festen Städte und gegen die hohen Zinnen. Da will ich die Menschen ängstigen, dass sie herumtappen wie die Blinden, denn am Herrn haben sie sich versündigt. Darum soll ihr Blut hingeschüttet werden wie Staub und ihr Fleisch wie Mist. Weder ihr Silber noch ihr Gold wird sie retten können. Am Tag des Zorns des Herrn und durch das Feuer seines Eifers soll das ganze Land verzehrt werden. Denn eine Vernichtung, ein plötzlicher Untergang wird er allen Bewohnern des Landes bereiten. Heftiges Wort. Dürfte man eigentlich gar nicht weiterreden, müssen wir wirklich drüber nachdenken. Es wird auch mehrmals wiederholt im Hesekiel, im Joel, dieser Tag des Herrn. Ich dachte an die Geschichte von Noah. Noah baute die Arche und er wusste, irgendwann ist es soweit und der Herr lässt es regnen und die Sintflut und das Gericht Gottes kommt über die Welt. Wahrscheinlich ist es das eindrücklichste oder vielleicht nachvollziehbarste, einfachste, bekannteste Beispiel. Wir wissen, Gott hat es schon mal eigentlich durchgezogen. Und er wird es einmal nochmal richtig, dieser Tag wird richtig kommen. Und deshalb ist es wichtig, wie wir da lesen, wenn sie nämlich sagen werden, Frieden und Sicherheit in Vers 3, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Also alle die, die nicht geglaubt haben, die Jesus ihr Leben nicht anvertraut haben, die sich an Jesus nicht festgemacht haben, die sich von der Gnade nicht haben ergreifen lassen, alle die wird das Verderben plötzlich überfallen. Und deshalb ist es ein Ruf, über das Leben nachzudenken. Wo stehe ich? Wo bin ich? Und egal, ob wir irgendwie wie die Menschen um uns sind, dass wir Frieden mit Jesus Christus doch suchen. Das sagt eigentlich dieser Tag aus, wo Gott uns durch uns dadurch redet und uns ruft. Und dann kommt nochmal wie die Wehen eine schwangere Frau. Ich wollte es eigentlich überspringen, ich sage es ganz ehrlich. Aber es steht da und ich wollte doch ein paar Sätze sagen. Die Wehen, ich möchte auch sagen, es ist eigentlich eine wunde Stelle, die Wehen einer schwangeren Frau. Es ist eine wunde Stelle für Frauen, wenn sie keine Kinder kriegen, kann diese Stelle, wenn man sie liest, schon eine Verletzung auslösen. Und ich möchte das heute Morgen mal ganz bewusst auch so sagen, dass wir darauf achten, wie wir miteinander umgehen. Es gibt ja Wunden, die jeder von uns hat. Und dann wird plötzlich was angesprochen. Und dann will man da nicht und man weiß gar nicht was. Und dann gibt es Reaktionen und man weiß nicht warum. Und diese Stelle ist, glaube ich, eine sehr wunde Stelle. Gott hat die ja so beschrieben. Und Wehen ist ja ein großes Thema. In unserem Alltag genau genommen. Und manchmal ist es auch gar kein Thema. Manchmal wird eine Schwangerschaft abgebrochen, bevor die Wehen kommen dürfen. Und damit muss man auch zurechtkommen. Und das sind ja gewaltige Themen eigentlich. Und wir wissen, ich glaube, es ist jedem nachvollziehbar, die Wehen sind dann plötzlich da. Ich bin jetzt Mann, ich kenne das nicht, aber jeder kann sich das irgendwie denken. Weil wir davon umgeben sind, wie Kinder geboren werden, Kinder zum Leben kommen. Man erlebt es. Aber manchmal ist es plötzlich da. Es kann manchmal sein, man ist Schwangerschaft gibt Komplikationen. Und dann kommen die Wehen zu früh. Und dann wird man unterstützt. Und dann kann es trotzdem passieren, dass plötzlich die Wehen da sind und das neue Leben in wenigen Minuten, vielleicht mit Notkaiserschnitt, plötzlich da ist. Und da wird man überrascht. Und dann ist es vielleicht noch 10 Wochen zu früh. Versteht ihr das? Und jeder, wenn wir jetzt darüber ins Gespräch kommen, die Mütter, die Kinder, wie die Geschichten sind, dann wird wahrscheinlich jeder irgendwie sagen, irgendwie sind wir doch überrascht. Und man bereitet sich vor, das ist ganz normal. Dann gibt es vielleicht noch einen Kaiserschnitt, dann ist es vielleicht noch sicherer. Aber eigentlich ist es total unberechenbar. Die Wehen, wie die Wehen eine schwangere Frau, plötzlich wie ein Dieb in der Nacht, ist dieser Tag da. Und dann lesen wir, ihr aber Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. In Vers 5, Vers 4. Ich habe gedacht, es ist vielleicht so eine Aufforderung, wir sollen nicht in der Finsternis sein. Aber vielleicht ist es doch auch mehr ein Zuspruch, ihr Brüder, ihr seid gar nicht in der Finsternis. An dieser Stelle, ich dachte, ich lese uns ein paar Verse aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 2. Und zwar ab Vers 8, als ich noch so in der Vorbereitung war, und danach dachte ihr Brüder, seid nicht in der Finsternis, nochmal im Thessalonicher, Seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Also als feststellen, ihr seid es gar nicht, ihr seid ja im Licht und deshalb kann euch der Tag nicht überfallen. Erst habe ich gedacht, als Aufforderung, ihr Brüder, seid nicht in der Finsternis, damit ihr von dem Tag nicht überrascht werdet. Ich kenne mich jetzt nicht so griechisch, ihr könnt jetzt vielleicht grammatikalisch besser erfassen, wie die Zeitform ist. Jedenfalls wollte ich im ersten Johannesbrief lesen, Kapitel 8, und da schreibe ich euch ein neues Gebot, das wahr ist in ihm und in euch, denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint schon. Wer sagt, dass er im Licht ist und doch seinen Bruder hasst, der ist noch immer in der Finsternis. Wer aber seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Ist ja vielleicht ganz gut, dass nächste Woche die Brüderstunde ist. Da heißt ja nicht Männerstunde über den Frauen- oder Schwesternstunde. Ist ja auch nicht so wichtig. Es ist ja wichtig, dass man nicht einen Hass hat auf den Bruder. Jetzt würde ich denken, heute Morgen sind wir so zusammen, dass wir haben jetzt vielleicht nicht so, würde ich sagen, wir haben Hass. Aber Hass ist ja vielleicht auch nicht die erste, das ist ja schon die Extremform. Es fängt ja irgendwo anders an, dass was auseinandergeht. Ich kann sagen, ich habe die Woche einen Streit gehabt mit einem Mitarbeiter. Der ging auch ein bisschen länger schon. Und ich war froh, dass ein anderer Bruder da war, und ich mit ihm gebetet habe und er mir ein bisschen geholfen hat, dass ich so ein bisschen wieder von meinem Temperament, sage ich mal, runtergekommen bin. Wenn mich manchmal was ereifert, dann bin ich auch manchmal leidenschaftlich dabei. Da ging es um inhaltlich wichtige Fragen. Da geht es auch nicht darum, dass wir unterschiedliche Meinungen haben und dass wir ringen. Aber es ist wichtig, dass es nicht zum Hass kommt oder zur Ablehnung, zur Abweisung oder vielleicht schon gar nicht reden. Also, dass man irgendwie nicht in der Finsternis. Also, und es war so schön, ich habe da mit einem unserer Mitarbeiter geredet, das ist so wichtig, dass wir austauschen, Anteil geben einander und dann gleicht man sich so ab. Wir sind ja alle immer wieder ein bisschen mit Schlagseite unterwegs und es hilft, dass man so miteinander Anteil gibt und man weiß, wo man herkommt, wie man Dinge versteht und man betet zusammen und ringt um den Weg. Ich glaube, das ist, sag ich, schön ist das. Und da will uns, glaube ich, auch der Thessalonicherbrief hier auch ermutigen, dass wir nicht in der Finsternis bleiben, sondern im Licht leben. Und dann in Vers 5, ihr alle seid Söhne, jetzt kommt es nochmal, Söhne des Lichts und Söhne des Tages, wir gehören nicht der Nacht an. Also das spitzt sich ja jetzt ein bisschen zu hier, wir kommen jetzt durch, ihr seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Also ihr gehört eigentlich zu den Thessalonichern und jeder von uns, ihr gehört auf die Seite Jesu. Es kommt ein kleines bisschen. Also erstmal wird festgestellt, ihr gehört nicht der Nacht an. Steht hier. Also wir gehören nicht mehr in dieses Leben ohne Christus. Ich denke, ich muss doch Epheser 5 hier noch lesen. Auch wenn das vielleicht ein bisschen heute den Rahmen sprengt. Abendmahl ist es nicht. Dann kann ich die Gelegenheit vielleicht doch nutzen. Aber wenn er einschlaft, dann müsst ihr ein Lied anstimmen, dass ich rechtzeitig aufhöre. Ne? Also Epheser 5 möchte ich gern mit euch lesen, auch nochmal ab Vers 1. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir so ein bisschen hineinkommen, wo es um Licht und Finsternis geht. Epheser 5, Vers 1. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder. Also wir haben ja gerade gelesen, ihr seid Söhne des Lichts, Kinder des Lichts, könnte man sagen. Ne? Und dann geht es los in Epheser 5, werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht sollen nicht einmal bei euch erwähnt werden, wie es Heiligen geziemt. Auch nicht Schändlichkeit und albernes Geschwätz und Witzeleien, die sich nicht gehören, sondern vielmehr Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, in Klammer, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat im Reich des Christus, des Gottes. Lasst euch von niemand mit leeren Worten verführen, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. So werdet nun nicht ihre Mitteilhaber. Denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist, und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf. Denn was heimlich von ihnen getan wird, ist schändlich, auch nur zu sagen. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird, denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wache auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Das ist ein Text, über den müsste man eigentlich separat sprechen, aber ich denke, es lohnt sich, darüber nachzudenken, über diese Themen der Finsternis, Unzucht, ist alles, was Sexualität außerhalb der Ehe ist. Da können wir durchgehen, Habsucht, und wir sind ja alle irgendwie mittendrin. Und es wird irgendwann aufgedeckt. Und es ist doch wichtig, dass es heute aufgedeckt wird. Und dass Christus in unser Leben kommt und es ans Licht bringt. Und dass wir Vergebung suchen. Und dass wir nicht mehr in diesen Heimlichkeiten leben. Das heißt ja nicht, dass man immer wieder mal dahin gezogen wird. Da sind wir alle mittendrin. Aber dass wir eine Grundentscheidung treffen. Jesus, ich möchte doch im Licht leben. Ich möchte im Licht wandeln. Ich möchte keine Kompromisse mehr machen mit der Finsternis, mit diesem gottlosen Leben. Und das ist doch schön, dass Jesus das aufdeckt. Und Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und dass wir uns da wirklich ermutigen lassen. Und das heißt ja nicht, dass wenn hier steht, muss man vielleicht noch dazu sagen, das soll nicht mal bei euch erwähnt werden. Dann heißt es nicht, dass wir darüber schweigen. Sondern es gehört sich nicht zum Leben der Nachfolge. Und ich glaube, das wissen wir alle. Das muss man nicht extra sagen. Das Problem ist, dass wir kommen aus diesen Dunkelheiten raus. Wir können ehrlich miteinander helfen und sagen, Mensch, ich brauche dich, bete für mich. Wir können uns vielleicht öfter treffen, damit ich nicht so viel allein bin und dauernd vor der Kiste sitze und die ganzen Themen, was man sich guckt. Lasst uns ermutigen. Jesus macht, wache auf, der du schläfst, so wird dich Christus erleuchten. Es geht doch nicht um das Moralische, ich mache das aus eigener Kraft. Wir brauchen die Kraft Jesu. Wir brauchen Jesus Christus in unserem Leben, dass er uns hilft, da drin zu überwinden. Und da stehen wir doch alle im gleichen Kampf. Und es ist doch schön, dass er sagt, ihr seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Und hier wird man aufgefordert, wir sollen nicht schlafen. Wir sollen wach sein. Und das ist ja sicher ein großes Thema. Und das ist, so heißt ja die Predigt ja auch vorgegeben im inhaltlichen der Überschrift, Leben in der Wachsamkeit. Und jetzt habe ich in der letzten Woche zwei Erfahrungen gemacht mit nüchtern sein. Ich war beim Arzt und so ein Durchcheck und dann irgendwann fragt er, wollt ihr Blut abnehmen, sind Sie nüchtern? Sag ich, nee, ich habe gefrühstückt. War nicht nüchtern. War nicht nüchtern. Gut, neuen Termin und so weiter. Also nüchtern sein. Es ist mir viel angenehmer, ich komme gefrühstückt als ungefrühstückt. Da bin ich schon ein bisschen, es ist gut. Also mancher kommt ja ohne Frühstück gut, klar, aber ich frühstücke gerne und gut. Und wenn ich nicht gefrühstückt habe, wird man manchmal schon ein bisschen ungemütlich. Nüchtern. Die zweite Erfahrung, ich stand im Bauwagen, die Woche kam ein Gast in den Bauwagen, Alkoholprobleme, und er erzählt seine Geschichte vor 15 Jahren, furchtbares Ereignis, ist er nicht drüber weggekommen. Und er sagte, das halte ich nüchtern gar nicht aus. Das halte ich nüchtern gar nicht aus. Das hat er so gesagt, er wusste ja nicht, dass ich die Predigt habe, es ist mir nochmal klar geworden, nüchtern sein ist eigentlich unerträglich. Wir in unserer Suchtarbeit ist ja, wir haben unsere Clearingstation in der Steinderfeldstraße und da kommen Leute, die nüchtern sind. Die haben entgiftet und kommen dann in unser Haus und es ist ein geschlossener Rahmen, kein Handy, Kontaktsperre. Also die dürfen dann Kontakt über die Mitarbeiter haben, aber es ist ein Rahmen. Gemeinsame Mahlzeiten, Tagesprogramm wird gearbeitet, Einzelgespräche, Gruppengespräche, könnt da zur Ruhe kommen, Arzttermine, werden viele Dinge organisiert. Und die werden dann eigentlich noch mehr ausgenüchtert, weil sie oft nach 3 Wochen Entgiftung oder manchmal auch 6 Wochen Entgiftung der Körper immer noch Schlafstörungen. Und es dauert lange, bis man nüchtern wird, bis man entgiftet ist. Und wir, das kann ich auch als Gebetsanliegen sagen, wir leiden zurzeit darunter, dass kaum Gäste kommen, weil wir können selber bei uns diese Entgiftung nicht durchführen. Das macht man mit Medikamente. Da müssen die runterdosiert werden. Und wenn die auf den anderen Entgiftungen sind, dann können sie danach zu uns kommen. Aber die brechen manchmal auf den anderen Entgiftungen schon ab und kommen gar nicht zu uns, weil sie da schon gar nicht auf Null kommen, clean werden. Und es hängt damit teilweise zusammen mit der Eigenmotivation und mit den Umständen. Aber viele Entgiftungsstationen, da hat man meistens ein Handy, da ist die Kontaktregelung nicht so straff und dann ist es Großteil entgiftet gar nicht auf Null, nur bei Konsum, ein paar Tabletten, ein bisschen Alkohol. Und dann ist es relativ schwierig, richtig clean zu werden. Und gerade die letzte Phase ist oft noch die schwierigste. Also ist echt ein Gebetsanliegen. Vielleicht müssen wir selber wieder entgiften bei uns. Der Rahmen ist eigentlich gut, aber das Personal ist dann herausgefordert, Leute zu begleiten. Da musste man bei Nacht vielleicht am Bett sitzen, mit Leuten beten. Vielleicht müssen wir die Wege wieder finden. Und das ist gar nicht so einfach, dass Mitarbeiter Kraft haben und das leben können. Könnt ihr beten für unsere Clearingstation, dass es ein Haus ist, wo Leute wieder nüchtern werden können. Einfach mal körperlich nüchtern. Ne? Und jetzt sind wir hier beim Nüchternsein, wachsam und nüchtern sein. Und da wird es vielleicht ein bisschen deutlich. Die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Ich musste ein bisschen nachdenken. Bei uns in der Arbeit, Bauwagen, Bistro, sind die Leute auch am Tag betrunken. Außer bei Nacht betrunken. Es ist ja, was läuft alles? Abends, viele sagen mir, ich brauche meinen Joint, damit ich überhaupt schlafen kann. Ich brauche ein Medikament, dass ich abends zur Ruhe komme, in die Nacht. Und das ist ja eine Not und es geht vielleicht viele von uns so. Wie kommt man da durch und wie kann man da wach sein? Wie kann man da zurechtkommen am Abend, wenn die Nacht da ist und das alles einen einholt und das alles so blank liegt und die Sorgen für morgen da sind? Da sind wir doch mittendrin. Wie können wir da zurechtkommen? Und jetzt kommt Vers 8. Wir aber, die wir dem Tag angehören und wieder wollen nüchtern sein, haben wir gerade schon erzählt. Ich denke, wir wollen vielleicht nicht, aber wir wollen doch nüchtern sein. Wir wollen doch wirklich nicht irgendwas zu uns nehmen, uns mit irgendwas über Wasser halten, sei es mit Arbeit, mit Beziehung, mit Familie, oder versteht ihr, mit irgendwelchen, da muss es ja nicht so extrem die Sucht wie bei unseren Leuten sein, aber wir wollen doch nüchtern sein, wollen doch wach sein und mit dem Herrn leben. Und dann, wir wollen nüchtern sein und jetzt angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Und da habe ich gedacht, Mensch, das sind ja so die Klassiker, Liebe, Glaube, Hoffnung, das wissen wir alles. Und da ist man manchmal schon ein bisschen abgestumpft. Und ich habe mir auch ein bisschen schwer getan in der Vorbereitung, hat ein bisschen gedauert. Und ich möchte doch mit uns aus dem Hebräerbrief nochmal eine Stelle lesen, und zwar Hebräer 11, das ist ja auch ein schönes Kapitel, das ermutigt zum Glauben. Die Männer, die im Glauben gelebt haben und dem Herrn vertraut haben. Und da wollte ich gerade nochmal, wenn ich es denn wieder finde hier, Jakobus, vor dem Jakobus ist es bei mir hier, Kapitel 11, Vers 5. Und ich wollte nochmal vorher sagen, da steht ja hier Brustpanzer, das, als ich das entdeckt habe, der Brustpanzer. Brustpanzer des Glaubens und der Liebe, das ist ein Schutzteil. Der Brustkorb ist ja schon ein Schutz für das Herz. Und der Brustpanzer schützt noch zusätzlich. Vielleicht könnte man sagen, es geht um den Schutz also des Herzens und natürlich des Körpers. Und der Brustpanzer schützt den Leib. Und die Gemeinde ist ja auch ein Leib. Also ist es ein wichtiges Instrument jetzt hier, sage ich mal, der Glaube und die Liebe. Und ich möchte uns lesen aus dem Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 5. Durch Glaube wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah, und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen hatte. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, die ihn suchen. Denn durch Glauben baute Noah, als er seine göttliche Verheißung empfangen hatte, über die Dinge, die man noch nicht sah, von Gottesfurcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde ein Erbe der Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens. Das ist eigentlich ganz interessant, weil hier zwischen Henoch, der entrückt wurde, wo wir gelesen hatten letzten Sonntag von der Entrückung, und hier der Tag des Herrn, ähnlich bis bei Noah. Und dazwischen der Vers 6, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Also der Glaube, dieses Suchen nach dem Herrn, und der Glaube, dass wir darin belohnt werden. Das Glaube hier geknüpft ist, den Herrn zu suchen. Wie wir auch im Alten Testament Zephania schon gelesen haben, die nach dem Herrn fragen und den Herrn suchen. Das Glaube, was damit zu tun hat, den Herrn zu suchen und vertrauen, dass da drin das Leben sich erfüllt, die Zusagen Gottes sich erfüllen und dass man da drin belohnt ist. Und wahrscheinlich hat der Noah und die ganzen Väter des Glaubens einfach treu den Herrn gesucht. Brustpanzer des Glaubens und der Liebe. Und jetzt möchte ich noch eine Stelle lesen aus dem Römerbrief, Kapitel 8. Das ist mir noch wichtig für die Liebe. Ich denke, das müsste man lesen. Und zwar Römer 8, Vers, bekannte Verse 37 bis 39. Aber in dem allem überwinden wir durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, noch Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Die Liebe Gottes ist in Jesus Christus. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir immer wieder nachdenken, wir sind von Jesus Christus geliebt. Jeder von uns. Und zwar nicht nur heute Morgen, sondern 24 Stunden, 7 Tage sind wir von Jesus geliebt. Und das müssen wir uns, glaube ich, ab und zu mal Zeit nehmen und es uns vergegenwärtigen, dass wir geliebt sind. Ob ich heute so halb in der Finsternis lebe oder erfüllt bin von der Gnade Gottes, spielt erstmal gar keine Rolle. Wir sind geliebt. Wir sind geliebt. Und deshalb, ich möchte das extra heute Morgen sagen nochmal, weil das so wichtig ist, als Brustpanzer, dass die Liebe Gottes, dass wir geliebte Menschen sind, geliebte Kinder Gottes. Und dass wir uns das müssen wir uns manchmal selber neu vergegenwärtigen, dass der Herr mich liebt, auch wenn heute wieder was nicht gelungen ist. Oder wenn ich da mit einer schwierigen Entscheidung bin oder mit schwierigen menschlichen Situationen oder gesundheitlich, dennoch bin ich vom Herrn Jesus geliebt. Ich weiß nicht, wie der Weg geht, aber ich bin geliebt. Und der andere von uns ist auch geliebt, jeder von uns. Auch den anderen, mit dem ich so manchmal rumstreite oder Meinungsverschiedenheiten habe, der ist vom Herrn Jesus erstmal geliebt. Und zweitens auch geliebt. Und drittens auch geliebt. Und wenn er diese Liebe annehmen kann, erleben kann, dann kann er vielleicht sogar, kann sich die Liebe zwischen uns neu, die Jesus-Bruder-Schwester-Liebe neu entfalten. Und das wollte ich einfach nochmal so ausführen, Brustpanzer des Glaubens und der Liebe. Und dann hier mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Helm der Hoffnung, nicht irgendwie, Hoffnung auf das Heil. Und das kommt ja, und da kommen wir jetzt hier zur Zielgerade, denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorngericht, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Wir sind bestimmt zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Und das ist eigentlich eine gewaltige Sache, dass das Erlösungswerk und das Heil in Christus, wir sind dazu bestimmt, dass wir das besitzen. Wir sind erlöste Menschen. Und ich möchte uns lesen zwei Stellen doch aus der Offenbarung, weil ich denke auch, dass die wichtig sind. Offenbarung aufgeschrieben, hier 7, Vers 10. Weil es damit zusammenhängt, denke ich so, wie ich das verstanden habe. Offenbarung Kapitel 10, 7, Vers 10. Und da lesen wir: Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. Also das Heil ist bei Gott und dem Lamm, also Jesus Christus. Da ist das Heil. Und dann die andere Stelle aus der Offenbarung 19, Vers 1. Ähnliche Aussage im zweiten Teil: Das Heil und die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht gehören dem Herrn, unserem Gott. Also das Heil gehört dem lebendigen Gott in Jesus Christus. Und wir sind bestimmt zum Besitz des Heils. Und dadurch ist es auch logische Schlussfolgerung, dass wir zum lebendigen Gott gehören, dass wir zu Jesus Christus gehören. Und das muss uns, glaube ich, wichtig werden, weil das steht ja hier, dass wir Söhne des Tages sind. Wir, Vers 8, wir aber gehören dem Tag an. Also wir gehören Jesus Christus. Zuallererst die Gemeinde, aber auch natürlich jeder Einzelne. Das heißt, ich gehöre nicht mehr mir selbst. Das heißt, ich gehöre nicht meiner Frau, meinen Kindern, dem neuen Land. Das Haus gehört nicht mir. Versteht ihr? Das müsst ihr auch mal durchbuchstabieren. Wem gehöre ich eigentlich? Erlöst durch Jesus Christus, aber ich gehöre dem Herrn. Und Paulus sagt deshalb zu Recht: Ich bin ein Knecht Jesu Christi. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das auch uns neu vor Augen führen. Das ist eine große Freiheit. Da ist jemand, der hat uns heil gemacht, aber, und ich kann eigentlich nicht anders, als freiwillig da zu bleiben. Weil dieses Erlösungswerk, es gibt nichts Besseres. Und ich gehöre dem Herrn. Und das ist eine große Freude, das ist eine Freiheit und das macht uns wach für das Leben. Und ich wollte nochmal zum Schlafen und Wachen, da geht es ja darum. Die Jünger haben ja geschlafen, als Jesus im Garten Gethsemane war. Dreimal. Er hat gesagt: Wacht mit mir. Der Herr Jesus, dem das Heil gehört, der hat gesagt: Wacht mit mir. Zu seinen engsten Jüngern. Und die sind alle eingeschlafen. Also ich wäre gerne eigentlich da generell dabei gewesen, aber an diesem Augenblick wäre ich, glaube ich, nicht gerne dabei gewesen. Wäre wahrscheinlich sowieso eingeschlafen. Alles sind wir eingeschlafen. Aber wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Dreimal kommt der Herr Jesus vor diesem Weg, den er geht ans Kreuz und sagt dreimal, er weckt dreimal seine Jünger auf. Dreimal. Der Herr Jesus weckt sie auf. Wenn wir heute Morgen überlegen, wie werden wir wach, dann können wir eigentlich nur eines sagen. Oder vieles sagen, aber entscheidend ist, dass der Herr Jesus uns wach macht. Und darum geht es. Er macht uns ja wach für die Gemeinschaft mit ihm und dass wir ihn erkennen. Und das fand ich so ermutigend. Der hat die Jünger, natürlich hat er gesagt, könnt ihr nicht eine Stunde wachen. Aber er hat sie wach gemacht. Und er möchte uns heute Morgen wach machen und die ganze Woche, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir zu ihm kommen, wenn wir zu ihm suchen und vielleicht wenn wir auch nicht suchen, kann sein, er macht uns wach durch einen Bruder oder durch Umstände. Und er möchte uns wach machen, dass wir mit ihm gehen, dass wir mit ihm zusammenleben. Und das steht ja hier, wachen und schlafen, dass wir mit ihm zusammenleben. Auch wir als Gemeinde, dass wir zusammen mit Jesus Christus leben. Und einmal hat Jesus ja auch geschlafen. Er hat geschlafen auf dem Boot. Und da habe ich auch gedacht, ist auch interessant. Aber er war im Boot und er hat geschlafen. Und hat sie ja dann hinterher zurechtgestutzt, hat gesagt, euer Unglaube, nachdem sie ihn geweckt haben. Wir müssen Jesus nicht wecken. Wir müssen Jesus nicht wecken, er ist da, aber wenn er nicht, scheinbar nicht handelt. Warum? Weil er alles unter seiner Kontrolle hat. Er hat alle Macht. Und er ist gegenwärtig in dem Leben der Jünger gewesen, in dem Boot. Und wenn wir diese Woche in unserem Alltag gehen, dann ist Jesus gegenwärtig in unserem Leben. Und er hat alle Macht, auch wenn er scheinbar nicht handelt. Und wir müssen ihn nicht mal wecken. Und trotzdem mit ihm leben, ihn suchen, nach ihm fragen, Gemeinschaft mit den Geschwistern suchen, nicht in der Finsternis bleiben. Und dass wir uns da ermutigen. Und da geht es ja dann am Schluss darum, darüber mahnt einander und erbaut einander, wie ihr es tut. Also die Thessalonicher haben es wohl getan und wir sollen es auch tun. Ermahnen und erbauen, dass wir uns ermutigen. Ermutigen in dieser Gemeinschaft mit Jesus und uns helfen und füreinander beten und irgendwie teilen und ja vor allem, dass wir uns von Jesus wach machen lassen. Dass er uns neu erweckt und dass wir mit ihm leben. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum wir leben oder wir sterben, so sind wir des Herrn. Und wir leben und gehören uns nicht mehr selber. Herr Jesus, ich möchte heute Morgen dir danken, dass doch alles Heil in dir ist. Und dass dir das Heil gehört. Und dass du uns erkauft hast durch dein Blut. Und dass wir mit dir leben dürfen. Und dass du uns das Heil als Besitz gegeben hast. Ist irgendwie alles auch nicht ganz zu fassen. Und dass du uns schützen möchtest durch den Glauben und die Liebe. Und dass du uns wach machen möchtest, auch in dieser Woche, dass wir mit dir leben, mit dir zusammenleben, auch als Gemeinde, auch mit den Geschwistern, die du uns immer wieder zur Seite stellst. Und helf uns, dass wir nicht schlafen, dass wir nüchtern werden, wo es manchmal unerträglich ist. Aber du willst uns doch helfen, du willst uns heilen, du willst uns schützen und wir müssen uns nicht mehr verstecken. Wir dürfen im Licht leben mit dir und du willst uns Gnade geben, auch an dem heutigen Tag, in den Begegnungen der kommenden Woche. Auch die, die heute nicht da sind und die Angeschlagenen und Kranken wollen wir dir und deiner Führung und Gnade anbefehlen. Dir sei Lob und Ehre. Amen.